Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Sparen heißt jetzt die Devise in Deutschland und damit brechen harte Zeiten an für die Theater. Besonders drastisch ist die Situation in Berlin. Die Theater müssen auf etwa 12% ihres bisherigen Budgets verzichten. Das wurde in dieser Woche von der schwarz-roten Regierungskoalition vermeldet. Es herrschen Verzweiflung und Empörung. Wir sprechen heute mit Philippe Harpin, dem Intendanten des Berliner Gripstheaters, darüber. Dieses weit über Berlin hinaus berühmte Haus für Kinder- und Jugendstücke kann wegen der Einschnitte womöglich keine neuen Produktionen mehr finanzieren. Mehr dazu gleich. Und was der neue Intendant am Staatstheater Saarbrücken plant, erfahren Sie auch heute bei uns in Rang 1. Es gab Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, Protestbekundungen der gesamten Berliner Kulturszene. Genützt hat all das offenbar gar nichts. In dieser Woche hat die schwarz-rote Berliner Regierungskoalition ihre umfangreichen Kürzungen dargelegt. Bei der Kultur sollen nun also 130 Millionen eingespart werden. Das sind etwa 12% des derzeitigen Budgets. Auch für die Tarifsteigerungen soll es keinen Ausgleich geben. Die Berliner Theater müssen also auf hohe Summen verzichten. Bei der Schaubühne sind es beispielsweise 1,8 Millionen. Intendant Thomas Ostermeier hat bereits bekannt gegeben, dass dem Haus bis Ende 2025 eine Insolvenz drohen könnte. Seine erste Reaktion als sogenannte Notmaßnahme: er wird die Studiobühne schließen. Bei der Sanierung der Komischen Oper wird ein Baustopp verhängt. Barry Kosky, der ehemalige Intendant und wichtigste Regisseur des Hauses, spricht heute in einem offenen Brief von, Zitat, kulturellem Vandalismus an einem Gebäude, das eines der wichtigsten Opernhäuser und Musiktheaterinstitutionen der Welt beherbergt. Aber auch das Kinder- und Jugendtheater steht vor einer ungewissen Zukunft. Das Gripstheater muss auf 300.000 Euro verzichten. Bei mir im Studio ist der Intendant des Gripstheaters zu Gast, Philippe Harpin. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
Herr Harpin, fangen wir gleich mal mit diesen Zahlen an. 300.000 Euro gibt es weniger im nächsten Jahr. Was bedeutet das für das Gripstheater?
Also wenn es wirklich so kommen sollte, dann wäre das eine ziemliche Katastrophe. Wir hoffen natürlich immer noch, dass die Politik da insgesamt ein Einsehen hat mit diesen gesamten Kürzungen in der Berliner Kultur und auch bei uns eben halt mit den 300.000 Euro. Das ist einfach überhaupt nicht zu stemmen. Schon allein aus dem Grunde, weil in den letzten Jahren ja auch immer Mittel wieder herausgenommen wurden, die Kultur angehalten wurde, möglichst knapp und sparsam zu sein. Um ganz konkret zu werden, eben halt würde eine Möglichkeit sein, wenn man das rein rechnerisch durchgeht, wir müssen die Eintrittsgelder über 50% erhöhen. Das wird aber nicht möglich sein, denn unsere Besucherinnen und Besucher sind ja hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Und bei Kindern und Jugendlichen noch mehr Geld zu verlangen, geht einfach nicht. Denn wir haben bereits jetzt die Fälle, dass Kinder und Jugendliche oft nicht ins Theater gehen können, weil sie selbst die Eintrittsgelder jetzt nicht haben. Wir haben dafür Förderprogramme aufgelegt, um auch diesen Kindern den Eintritt zu ermöglichen, weil kulturelle Teilhabe ist so etwas von wichtig. Und die steht eben halt hier bei diesem Szenario auf dem Spiel. Deswegen geht dieses Szenario nicht. Wir könnten auch vorgehen und alle neuen Produktionen streichen, die wir vorhaben in dem nächsten Jahr. Aber auch das würde gar nichts nützen, denn die Verträge sind ja bereits gemacht für die ersten Produktionen. Und ohne neue Stücke kann man sich ein Theater eigentlich auch nicht vorstellen. Denn es geht ja darum, dass wir zeitaktuell Themen von Kindern und Jugendlichen aufgreifen. Also auch diese Möglichkeit, keine Option, keine neuen Stücke rauszubringen. Dann gibt's noch die Möglichkeit, selber an den Kern des Theaters ranzugehen, nämlich an die Leute, die dort arbeiten. Also zu sagen, wir streichen Stellen, aber auch das ist schierweg unmöglich, weil wir haben noch nicht mal einen Hausmeister oder eine Pforte bei uns am Theater, weil das alles alle Mitarbeiterinnen und selber mitmachen müssen. Unser Schauspiel weiter zusammenzukürzen würde nicht gehen, weil dann würde Folgendes passieren. Dieses Szenario möchte ich einmal kurz beschreiben. In dem Moment, wo wir weniger Personal haben in der Technik oder eben halt im Schauspiel, müssten wir Stücke wie Linie 1 absetzen. Das heißt, dann sind die bekanntesten Stücke von Berlin gefährdet, eben halt ab heute heißt du Sarah, ist eins der Stücke, das wir seit den 80ern spielen. Linie 1 ebenfalls ein weltbekanntes Stück, eben halt ein Aushängeschild von Berlin. Und das hätte zur Folge, wenn wir solche Stücke aus dem Spielplan nehmen müssten, dass dann genau das passiert, wovor die Kulturszene eben halt warnt. Es würden weniger Leute auch nach Berlin kommen wollen. Wir wissen zum Beispiel, dass aus Südkorea immer wir wieder Besuch bekommen, die Linie 1 sehen wollen, weil sie dort über 3000 Mal gelaufen ist. Insofern stehen wir in dieser Mischung eben halt, dass einerseits es ein riesen kultureller Verlust wäre oder auf der anderen Seite die Kinder und Jugendlichen zu kurz kommen, die ja aber auch eben halt in diese Stücke gehen, sich mit solchen Sachen identifizieren. Im Grunde genommen stehen wir vor einer Katastrophe und können eigentlich nur sagen, eben halt diese Kürzungen müssen sofort zurückgenommen werden. Die Politik muss mit der Kultur reden und ja, das wieder abwenden.
Also das bedeutet ja, dass es eigentlich für Sie gar keine Alternative gibt. Also diese Einsparungen sind für ein Haus wie das Krippstheater überhaupt nicht akzeptabel. Sie können da nicht irgendwie improvisieren. Das ist nicht mehr möglich.
Improvisieren sind wir wirklich Meister. Vielleicht kann man das so tatsächlich sagen. Aber noch weiter runter zu gehen, geht nicht. Wir haben nach Corona uns wieder berappelt, sind praktisch wieder an den Start gekommen. Auch da waren Kinder und Jugendlichen die Leidtragenden drunter, eben halt auch in der Kultur, auch das Schließen von Schulen, auch den Nichtbesuch eben halt von Kinder- und Jugendtheater. Und wir sind ja gerade dabei, unser Publikum haben wir wieder gewonnen. Wir haben so tolle Reaktionen von den Kindern und Jugendlichen, was Theater angeht. Und wir machen Diskussionen mit denen, wir machen Workshops mit ihnen. Und das hat ja etwas mit Beteiligung zu tun. Das ist eben halt, Theater ist deswegen so wichtig, weil es ein Ort ist, einerseits eben halt die eigenen Themen gespiegelt zu sehen auf der Bühne und andererseits eben halt sich selber äußern zu lernen, darüber zu diskutieren. Es ist der Ort der Reflexion, sage ich mal, der Wirklichkeit und deswegen so wichtig. Und wenn das eben halt bei uns oder auch bei anderen Kulturinstitutionen und gerade Kinder- und Jugendtheater ist besonders gefährdet, bei der Parkaue sieht es auch ganz schlimm aus.
Die müssen 800.000 Euro einsparen.
800.000 Euro sollen sie einsparen. Auch in dem freien Bereich der Kinder- und Jugendtheater, da ist es nicht so stark in die Kürzungen offensichtlich reingegangen, aber die ganzen Projektmittel, die wegfallen, und es sieht einfach furchtbar aus. Und das, was der Senat mal vorhatte, Kinder- und Jugendtheater zu stärken, und Kultur insgesamt gut aufzustellen, ist mit diesen Kürzungen passé.
Der Kultursenator Giorgialo hat diese einschneidenden fast 12% Kürzungen nicht verhindern können. Er will die Streichungen nun aber auch nicht akzeptieren. Und der regierende Bürgermeister Kai Wegner hat angekündigt, für die Kultur alternative Finanzierungsmethoden zu finden. Er spricht da von kreativen Lösungen. Das klingt jetzt sehr, sehr, sehr vage. Der Widerstand, wir haben es aber gehört, ist sehr groß. Auch wenn die Schaubühne von einer Insolvenz spricht zum Beispiel, die sich womöglich nicht mehr verhindern lässt. Haben Sie den Eindruck, da passiert jetzt noch was? Sind Sie da im Gespräch? Wird da vielleicht auch mal irgendwann auf Augenhöhe mit den Institutionen über diese Lage gesprochen?
Also die Möglichkeit wäre ja das ganze Jahr da gewesen, mit uns auf Augenhöhe tatsächlich zu diskutieren, zu gucken, was geht nicht. Es ist doch völlig klar, dass wir nicht konkurrieren wollen mit einem Kindergartenplatz oder anderen sozialen Sachen, aber trotzdem eben halt haben wir auch eben halt eine Funktion in dieser Stadt, in diesem Land und sind ein Aushängeschild. Einerseits eben halt, wir sind wirtschaftlich wichtig, andererseits und wir sind der Ort, wo die Diskussionen stattfinden, wo gesellschaftlich angeregt wird. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen gesellschaftliches Engagement in diesen Zeiten. Wir brauchen Menschen, die nachdenken können, die Sachen hinterfragen. Und dafür steht ja Theater. Um nochmal darauf zurückzukommen, wir hoffen sehr darauf, dass es jetzt diese Gesprächsbereitschaft gibt, dass mit den Theatern geredet wird, dass nochmal neu verhandelt wird und wir hoffen, dass es einfach erstmal zurückgestellt wird mit diesen Kürzungen, weil so heißt es für die gesamte Kulturlandschaft, von den ganz kleinen Einrichtungen und Organisationen, von den bildenden Künstlern, von den soziokulturellen Einrichtungen bis hin zu den ganz großen Theatern, also ja, den Theatern und der Oper eben halt, ist das ein so dermaßener Einschnitt, den kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es ist katastrophal und würde letztendlich das Aushängeschild von Berlin so stark beschädigen und damit den Ruf von Berlin einerseits gefährden, aber auch ja insgesamt, das ist einfach, wir merken das schon immer, das ist einfach katastrophal.
Aber gespart werden muss, da sind sich alle einig. Ist das Problem vielleicht auch dieses völlig pauschale Rasenmäherprinzip? Alle müssen gleichermaßen dran glauben. Hätte man da viel deutlicher mit den einzelnen Institutionen zusammenarbeiten müssen, um zu gucken, wo lässt sich denn was einsparen? Lässt sich überhaupt irgendwas einsparen, Ihrer Meinung nach?
Um mal ganz deutlich zu werden, dieser Plan ist ja nicht von der Senatsverwaltung Kultur gemacht worden, sondern dieser Plan ist von Haushältern gemacht worden, die von Kultur keine Ahnung haben. Ich frage mich, wie so etwas gehen kann und möchte Herrn Giorgialo nur darin bestärken, jetzt sofort einfach auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht es nicht eben halt. Weil es gibt ja Gespräche mit der Kultur und dann kann man eben halt auch darüber reden, wo vielleicht etwas möglich ist und auch wo eben halt sich einfach Kürzungen potenzieren. Das heißt, wenn in der Kultur Geld weggenommen wird, fehlt ja dann das Geld von den Touristen, es fehlt das Geld von den Leuten, die zuziehen wollen, die wegen der Kultur hierher gekommen sind. Und natürlich ist der Bildungsbereich dadurch auch nochmal getroffen.
Am 5. Dezember soll das Abgeordnetenhaus über den Berliner Haushalt für das kommende Jahr abstimmen. Glauben Sie, dass es bei der aktuellen Streichliste bleiben kann? Also so wie das sich jetzt anhört und wie der Widerstand sich auch formiert, sieht es doch eigentlich so aus, dass es zurückgenommen werden muss, oder?
Davon gehen wir aus, dass es zurückgenommen wird. Es waren mal auch eben halt, wie gesagt, es waren mal 10% im Gespräch. Und nach unseren Rechnungen sind es inzwischen nicht 12, sondern 13%. Dazu kommen noch weitere Einsparungen, weil die Gehälter nicht weiter erhöht werden sollen. Und von daher muss einfach hier nachverhandelt werden. Das muss geguckt werden. Auch wenn im Straßenbau schon viel gekürzt worden ist, aber welche Straße denn vielleicht doch mal nicht gebaut wird. Und ich habe da mal ein gutes Beispiel, eben halt die Tangente durch die Wuhlheide kostet 360 Millionen Euro. Ich weiß, da ist auch Geld vom Bund mit drin, aber es würde tatsächlich 3 Jahre den gesamten Kulturhaushalt retten. Und ich bitte doch sehr darum, dass man mal über solche Lösungen auch nachdenkt.
Das sagt Philipp Arpin, der Intendant des Berliner Gripstheaters. Über die einschneidenden Kürzungspläne sprechen Susanne Burkhardt und Elena Philipp auch in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de, unter anderem mit Karena Schlewitt, der Leiterin des Europäischen Zentrums der Künste in Hellerau. Und wir hören schon mal rein, was Schauspielerin Heinrich Horwitz im Podcast zu den Kürzungen und den Demonstrationen dagegen zu sagen hat.
Diese Stadt lebt von der Kultur und von der Kunst. Und damit meinen wir ja nicht nur Theater, also nicht nur darstellende Kunst, sondern auch Musik, Club, Kultur, Amateurkultur, Kinder- und Jugendtheater. Also das sind ja alles Bereiche, die Museen, die eine massive Verankerung haben in der Berliner Landschaft, im Berliner Hauptstadtwesen. Und in die so massiv einzugreifen, das ist für mich, also ich bin so ein bisschen, da kann ich später noch mal ein bisschen mehr vielleicht zu sagen, weil ich das Gefühl habe, das ist so wie eine, als würde man aufhören, in die Zukunft zu investieren und so eine, also für mich fühlt sich das an wie eine Stagnation. Und das war alles andere wie diese Demo, weil ich das Gefühl hatte, kommen wahnsinnig viele Menschen zusammen, alle sind voll energetisiert, haben eine wahnsinnige Kraft. Ich finde, es zeigt auch, wie schnell sich dieser Protest dann zusammengetan hat, wie schnell wir uns organisiert haben, wie gut wir dann doch alle miteinander vernetzt sind und wie gut wir uns aufstellen können, wie gut wir plötzlich einen Schulterschluss kreieren. Also das ist vielleicht auch nochmal anbindend an dieses Bündnis internationaler Produktionshäuser. Ich finde, wir leben in einer Zeit, in der wir ganz stark vereinzelt werden. Der neoliberale Kapitalismus macht ja, dass wir uns irgendwie immer mehr zurückziehen, immer mehr singulär werden. Und ich finde, es braucht in so einer Zeit eine Verbindung, einen Zusammenschluss, einen Schulterschluss, eine Gemeinschaft. Und ich finde schon, dass das in Kunst und Kultur passiert.
Regisseurin und Schauspielerin Heinrich Horwitz im Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Den können Sie überall streamen, wo es Podcasts gibt, auch bei deutschlandfunkkultur.de. Wir haben es gehört, viele Theater stemmen sich gegen die anstehenden Kürzungen und versuchen zu überleben. Am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken schaut man derweil positiv in die Zukunft. Ein neuer Generalintendant wird das Haus übernehmen. Michael Schulz war bislang Generalintendant des Musiktheaters im Revier Gelsenkirchen und wechselt zur kommenden Spielzeit an das Saarbrücker Staatstheater. Dort will er unter anderem das Puppen- und Figurentheater stark machen. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer hat ihn für Rang 1 getroffen.
Wenn Michael Schulz an die Inszenierung denken soll, die ihm im Musiktheater im Revier am besten gelungen ist, dann denkt er ein bisschen nach und erinnert sich dann an das Jahr 2013, als er Lady Macbeth von Minsk von Schostakowitsch inszenierte. Die Watz titelte begeistert »Monströses Menschentheater«.
Grundsätzlich ist es ja so, dass man als Regisseur erstmal an alles, was man macht, glaubt. Aber ich glaube, bei dieser Lady Macbeth von Minsk ist es mir gelungen, das zu zeigen, was mich am allermeisten am Musiktheater interessiert. Also zum einen eine große Sinnlichkeit. Ich liebe es, wenn auf der Bühne ordentlich was los ist, wenn sich viel bewegt. Und auf der anderen Seite, weil es ein Stück ist, das zwischen politischem Anspruch und großen privaten Geschichten hin und her schwankt. Und das ist das, was mich auf dem Theater unglaublich interessiert.
An der Hochschule für Musik und Theater Hamburg hat der 58-Jährige Regie studiert, war dann in Kassel, Essen und Weimar. Und nach Gelsenkirchen übernimmt er also nun das Saarländische Staatstheater, ein Dreispartenhaus. Sein Vertrag im Musiktheater im Revier war nicht ausgelaufen, dennoch hat er sich an der Saar beworben. Sein Vater stammt aus dem Saarland und es reizt ihn, so sagt er, in ein Bundesland zu ziehen, das stärker als andere vom wirtschaftlichen Umbruch geprägt ist.
Naja, es macht dort besonders viel Spaß, Theater zu machen, wo man einfach merkt, dass die Menschen nicht per se satt sind, sondern dass sie sich mit vielen Dingen konfrontiert sehen. Also wenn ich derzeit die Zeitung aufmache und lese, da wird ein Unternehmen nicht sich ansiedeln. Hier muss man drüber nachdenken, ob man Kurzarbeit anmeldet. Die Landesfinanzen sind klamm. Gleichzeitig tauchen gesellschaftliche Probleme auf. So hat man dann doch das Gefühl, dass es auf der einen Seite spannend ist, in so einem Bereich Theater zu machen, diese gesellschaftlichen Realitäten zu reflektieren.
Zumal trotz Klammer Landesfinanzen von Sparmaßnahmen im Staatstheater erstmal keine Rede ist. Gesellschaftliche Realitäten, so sagt Schulz, werden jedoch nicht der einzige Fokus seiner Theaterarbeit im Saarland sein. Theater müsse auch immer die Flucht ins Imaginäre ermöglichen.
Also in Fantasiewelten unterwegs zu sein, um genau das, was einen hier und da auch dann anficht, vielleicht vergessen zu dürfen und trotzdem dann nachher rauszugehen und das Gefühl zu haben, ich habe da was gesehen, was doch mich und meinen Alltag betrifft. Ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn mal jemand auf mich zukommt nach einer Vorstellung und sagt, Mensch, ich verlasse das Theater glücklich. Und ich finde, dafür ist Theater auch da. Das soll es unbedingt sein. Ein glücklicher Ort.
Für Michael Schulz war bislang Gelsenkirchen ein glücklicher Ort. 17 Jahre hat er das Musiktheater im Revier geleitet und tut es auch noch. Im Moment bereitet er seinen Einstieg in Saarbrücken im kommenden Herbst vor, während er gleichzeitig das Haus in Gelsenkirchen als Intendant noch betreut und auch dort die nächste Spielzeit plant. Es wird dort eine Nachfolge nämlich erst 2026 geben. Was Michael Schulz in Saarbrücken ganz genau zeigen will, das sagt er noch nicht, aber wo es von der Haltung her hingehen soll, sagt er schon. Er will ein Theater der Hoffnung machen.
Ein Theater, in dem wir gemeinsam mit unserem Publikum, mit der Stadtgesellschaft, mit der Gesellschaft des Saarlandes uns mit Dingen auseinandersetzen wollen, die für unsere Werte und für das, wofür wir einstehen, wahnsinnig wichtig sind. Ich finde, die derzeit noch woanders stattfindende Infragestellung demokratischer Strukturen ist eine riesige Gefahr für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, das sind Dinge, denen man sich als Theater auch thematisch in Diskursen, und zwar nicht nur im Haus selber, sondern auch in den Räumlichkeiten des Landes irgendwie mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, mit jungen Menschen irgendwie stellen soll.
Natürlich will Schulz auch das Bürgerensemble in Saarbrücken mit einbeziehen, das noch Generalintendant Bodo Busse, der an die Staatsoper Hannover wechselt, in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Außerdem will Schulz ein Puppenensemble gründen, so wie es in Gelsenkirchen eines gibt. Das soll eigene Produktionen kreieren, aber die Puppen sollen in allen drei Sparten auftreten.
Die Puppe ist einfach eine zusätzliche Dimension des Theaters, die man hat. Es ist ein großes Faszinosum, das wir alle kennen aus unserer Kindheit. Und mit einem Mal kann selbst eine Kartoffel irgendwie etwas ganz Außergewöhnliches werden und eine außergewöhnliche Geschichte erzählen. Und die Puppe hat die Möglichkeit, subversiv zu arbeiten. Das heißt, Dinge zu tun, die man sich als Mensch, der sozusagen nackt auf der Bühne steht, nicht gestatten würde, die aber die Puppe darf. Und die Puppe kann vieles, was auch ein menschlicher Darsteller nicht kann. Puppen können fliegen.
Im Mai wird Michael Schulz seinen ersten Spielplan für das Saarländische Staatstheater vorstellen. Es wird interessant werden, wie und wohin die Puppen unter seiner Ägide fliegen.
Anke Schäfer über die Pläne von Michael Schulz am Saarbrücker Staatstheater. In Berlin wird derweil im Senat weiter beraten, ob die geplanten Kürzungen in der nun veröffentlichten Form umsetzbar sind. Mehr erfahren wir in der nächsten Woche und berichten natürlich hier im Deutschlandfunk Kultur darüber. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.